Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute mal wieder bei euch zu sein. Ich bin immer wieder gern bei euch, das wisst ihr ja. Wer mich noch nicht kennt, nicht weiß, wer ich bin, mein Name wurde schon gesagt, ich bin Carola Hohlfeld. Ich wohne mit meiner Familie in Weiherbusch und ich gehöre zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Immerhausen. Und ich arbeite mit Jugendmove, im Jugendverein. Und da kommt auch der Kontakt zu euch her. Mittlerweile schon ja einige Jahre her. Ja, wenn ich hierher fahre, komme ich mal mindestens an 2 Tankstellen vorbei. Ich glaube, es sind sogar 3. Und es ist krass, ja, wenn wir auf die Zapfsäulen schauen, merken wir, irgendwas ist passiert in den letzten Wochen. Alter Schwede, ich habe noch getankt hier für 1,89 Euro. Da habe ich schon gedacht, krass, das ist teuer. Jetzt denke ich, hey, Hammer, ich habe es noch hingekriegt. 102 Euro zu tanken, Wahnsinn. Genau, wir merken daran auch, dass wir Dinge einkaufen und nicht mehr alles kriegen. Ich wollte letztes Salatöl kaufen, weil ja jetzt ein Sommer losgeht, also Frühling erstmal, dann essen wir wieder mehr Salat. Warum es so ist, weiß ich nicht, aber wir tun das so. Ich habe gemerkt, oha, rationiert, ich habe noch was gekriegt. Irgendwas passiert gerade auf der Welt. Das macht uns Angst. Wir sehen Kriegsbilder im Fernsehen zum ersten Mal, seit ich auf der Welt bin und viele von euch auch. Alle, die, keine Ahnung, Ü80 sind oder so. Gibt's Ü80-Jährige? Gibt's, ne? Gibt's? Gibt's nicht? Gibt's. Genau, die haben den Krieg noch erlebt. Also meine Mama ist 82, die ist im Krieg geboren. Und für sie ist das eine unfassbare Geschichte, die da passiert. So krass emotional aufgeladen, dass sie mich anruft und fragt, ob es uns gut geht. Sag ich, hör mal, wir sind in Deutschland, da ist kein Krieg. Ja, ich weiß es, aber ich wollte es trotzdem wissen, geht es euch gut? Ist der Krieg bei euch? Nein. Da merkt man, die Emotionen von damals, sie drücken durch. Und was wir sehen, ich glaube, es gab noch nie so viel Kriegsgeschehen auf unseren Bildschirmen, zumindest in unserem Land, wie wir es zurzeit sehen. Irgendwie leben wir in einer unfassbar verrückten Welt. Und dann ist da ja auch noch ein Virus, ja, der auch noch da ist. Und wir haben Inzidenzen wie nie zuvor. Und gleichzeitig ist heute irgendwie Freedom Day. Ihr hockt alle da mit Masken. Es ist wie immer der letzten beiden Jahren. Irgendwie ist irgendwas irre. Man hat den Eindruck, die Welt steht auf dem Kopf. Ich jedenfalls. Und wir schauen zu und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wie können wir eine Strategie entwickeln, um mit all dem, was um uns herum passiert, irgendwie umzugehen? Ja, es gibt Menschen in meinem Freundeskreis, die haben Schlafstörungen, die sind panisch, die haben Angst auf der einen Seite vor Corona, auf der anderen Seite vor dem Krieg. Und ich merke, okay, die Angst, die Situation in unserer Welt, sie ist angekommen bei uns. Wie halten wir das alles aus? Wie kommen denn durch solche Zeiten durch, obwohl es uns eigentlich ja noch gut geht? Das ist ja das Verrückte. Man fühlt sich schlecht. Also ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich rausgehe, wenn ich gut drauf bin, wenn ich fröhlich bin, wo ich denke, hey, woanders banken die Leute um ihr Leben, woanders sind unfassbare Zustände. Wie kann ich mich freuen? Darf ich mich freuen? Also es sind verrückte Gedanken, die man hat und sie kommen durch. Und dann war die Aktion, die ihr hier rausgehauen habt, mal ebenso vor 2 Wochen hier mit deinem Freund zu sagen, hey, wir schicken da einfach so einen Hilfstransporter hin. Es war eine richtige Wohltat, was tun zu können. Ich habe gemerkt, wir helfen mit, wir machen was, wir sind aktiv, tragen wir dazu bei, auch wenn es ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass die Welt ein Stückchen besser wird für ein paar Leute, das hilft schon. Ja, ein bisschen irgendwie dieses Leid erträglich zu machen. Und dennoch sind es Zeiten, die kennen wir so nicht. Ja? Ich dachte schon im Frühjahr, wir waren schon auf Kurs, wir planen wieder, Corona wird jetzt wieder sich verkrümeln ein bisschen und wir haben schon wieder in die Vollen geplant und mussten nochmal eine Vollbremsung hinlegen. Und das ist so krass, ja. Wir merken, es ist irgendwie unplanbar geworden. Und dann feiern wir tatsächlich in ein paar Wochen Ostern, ja. Unser höchstes christliches Fest, was wir haben in der Christenheit, weltweit. Ostern steht vor der Tür, noch nicht ganz, sind noch ein paar Wochen hin, aber es ist nicht mehr lang. Eine Zeit, wo die große Kirchen als Fastenzeit definieren, ausrufen. Und ich bin mir sicher, dass auch einige von euch, keine Ahnung, vielleicht auf Süßigkeiten verzichten, ist ja der Klassiker. Wer verzichtet gerade auf Süßigkeiten? Okay, keiner. Okay, krass. Also ich muss immer aufpassen, wenn wir Besuch haben jetzt, dann haue ich halt immer die Schokolade hin und dann isst keiner was außer ich. Und dann denke ich, okay, ich glaube, es war keine gute Idee. Manche verzichten auf Süßigkeiten, manche verzichten auf irgendwas und irgendwie richtet man sich ein. Und ich habe gedacht, es ist Zeit, in Zeiten wie diesen zu überlegen, was tun wir denn, wenn um uns herum das Chaos ist, die Wellen hochschlagen, und habe gedacht, es ist eine gute Zeit, unseren Fokus neu auszurichten, ihn auszurichten auf der von sich sagt, hier, ich bin das Leben und ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, damit ihr das habt, was ihr braucht, was für euch einen Ewigkeitswert hat. Ja? Und deswegen heißt meine Predigt, muss ich gleich anmachen? Haben wir das? Genau. Fokus Jesus. Ja, wir richten unseren Fokus neu aus. Wir schauen auf das, wir konzentrieren uns auf das, was unser Leben ausmacht. Oder zumindest von dem, der von sich sagt, dass er gekommen ist, um uns das Leben zu bringen, um das Leben in voller Genüge uns zu bringen. Und um uns diese Frage zu nähern, ja, die wir auch im Film gesehen haben, hier, Jesus, war er eigentlich nur ein Mensch oder war er mehr? Wer ist denn eigentlich Jesus? Es ist eine gute Zeit, um uns mit diesem Thema vielleicht wieder einmal neu zu beschäftigen, vielleicht zum ersten Mal sich tiefer damit zu beschäftigen. Ja, immer wieder, wenn ich die Bibelgeschichten lese von Jesus, merke ich, dass ich manchmal denke, okay, was steckt dahinter? Oder ich kann manche Handlungen nicht verstehen. Ja, manchmal ist es kompliziert. Aber es ist eine gute Zeit, um unseren Fokus auf Jesus auszurichten, auf dem, der von sich sagt, er ist gekommen, um die Menschen zu retten. Ja, und ich merkte, ich musste in der Vergangenheit immer so dieses Retten, von was muss er eigentlich die Menschen retten, das musste ich erklären. Zurzeit müsste man das nicht mehr so erklären. Es ist ganz klar, diese Welt braucht einen Retter, der die Welt erlöst von all dem, was wir hier sehen. Und Fokus Jesus, mit diesem Thema bin ich reingegangen, weil es mich selber interessiert hat, mich mit der Person Jesus nochmal zu beschäftigen. Und ich bin im Johannesevangelium hängen geblieben. Ja, Johannesevangelium, ein Buch, wo immer wieder Jesus von sich selber sagt, wer er eigentlich ist. Er stellt sich uns vor, wer er ist. Und wir lesen an 7 Texten, wo Jesus sagt, wer er ist. Und diese 7 Texte habe ich euch mitgebracht. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin der Weinstock und ich bin die Auferstehung und das Leben. Und in allen diesen 7 Bibelstellen, Bibeltexten, erhebt Jesus den Anspruch, er ist von Gott. Er ist Gott. Und er ist mit Gott. Er benutzt diese Worte, deswegen habe ich es ganz groß rot drüber geschrieben, ich bin. Das sind dieselben Worte, die Gott benutzt, um im Alten Testament bei Mose sich vorzustellen und zu sagen, wer er ist. Ja, er sagt Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und das ist dasselbe Wort, das Jesus hier gebraucht. Ich bin. Und mit diesen Worten ist allen klar, ich bin von Gott, ich bin mit Gott, ich bin mit Gott eins. Er hebt den Anspruch, er ist Gott. Diesen Anspruch, Gott zu sein, Gottes Sohn zu sein, mit Gott eins zu sein, hat ihn letzten Endes dann auch das Leben gekostet. Ja? Die Juden fanden es gar nicht cool, dass jemand herkommt und sagt, hier, ich bin Gott. Sie haben sich fürchterlich aufgeregt, weil für sie klar war, hier, wenn du sagst, du bist Gott oder du bist der Messias, auf den sie ja warten, sie hatten so eine andere Vorstellung. Ja? Sie wollten diesen König haben, der sie erlöst, der sie rettet vor den Römern, aber sie wollten nicht so einen dahergelaufenen Zimmermann haben, den sie ja kannten. Er war ja irgendwie einer von ihnen. Das sprengte definitiv ihren Verstand. Und das war so krass, dass es letzten Endes dazu beigetragen hat, dass sie Jesus getötet haben. Aber es ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist hinzugucken, wer ist dieser Jesus, wenn er von sich an 7 Stellen behauptet, mit diesen Bildern, wer er ist. Und um es diesem Thema ein bisschen zu nähern, habe ich das erste Wort, das er verwendet in Johannes 6, wir lesen es gleich noch zusammen, habe ich mich darauf fokussiert, wo Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also diesem ersten Ich-Bin-Wort, um das geht es heute, deswegen habe ich ja auch ein Brot, aber genau, ich werde es nicht austeilen, nur schon mal für die, die denken, es gibt Brot. Nein, in Zeiten von Corona traue ich mich, solche krasse Sachen nicht zu machen. Ich mache schon krasse Sachen, aber da Habe ich ein bisschen Angst. Egal. Okay, wir gucken uns das an, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wo hinein spricht er diesen Satz? Wir gehen später tiefer rein, aber um das zu verstehen, wieso er das sagt, wieso er dieses Bild gebraucht, müssen wir uns ein bisschen den Kontext angucken, was ist drumherum passiert, denn all das trägt dazu bei, dass er genau diese Sätze dann einsetzt, um den Menschen klar zu machen, wer er wirklich ist. Jesus fuhr gern mit dem Boot über den See Genezareth. Das ist die Gegend von Galiläa. Ich hatte vor ein paar Jahren das Vorrecht, selber mal vor Ort zu sein. Es ist eine wunderschöne Gegend in Jerusalem, in Israel, im Norden von Israel. Und Jesus kam von der Ecke. Ja, er war noch ein bisschen nördlicher, er war aus Nazareth. Und in Galiläa, das ist die Gegend so rund um den See Genezareth. Da war er zu Hause, da hat er gelebt, da hat er gewirkt. Und da hat er immer wieder zu den Menschen gesprochen. Wir kennen diese Geschichten. Es lohnt sich, da auch nochmal hier Johannesevangelium sich richtig durchzulesen. Da lesen wir ganz viel davon. Und die Menschen hatten gesehen, hey, der kann Kranke heilen. Ja, es gab die Heilungen, die haben stattgefunden. Und die Menschen wussten, okay, es ist irgendwas Krasses an dem. Der kann heilen. Das kannten sie nicht. Das haben sie noch nie gesehen. Medizin war nicht so weit entwickelt. Sie waren darauf angewiesen, dass Leute gibt, die Ideen hatten, wie man Krankheiten heilen konnte. Und hier kommt Jesus und er macht die Menschen gesund. Und sie wollten mehr von ihm erfahren. Warum kann er eigentlich Kranke gesund machen? Was war das für ein Mensch, der das kann? Hat er Wunderkräfte? Was war er? Ja? Wer war er? Und die Menschen sind ihm nachgelaufen. Sie haben sich versammelt und sie haben einfach Jesus zugehört. Und Jesus hat sich Zeit genommen für die Menschen. Ja, er wollte mit dem Volk sein, wollte mit den Menschen sein und hat die Menschen gelehrt. Er hat ihnen von Gott, von seinem himmlischen Vater erzählt. Er hat einfach das Volk gelehrt. Und wenn Jesus predigt, dann ist es nicht so wie hier. Ja, wir haben so, keine Ahnung, 25 Minuten, maximal 30 Zeit. Sondern wenn Jesus gelehrt hat, dann hat es schon mal Stunden gedauert. Stunde um Stunde hat er gelehrt und hat den Menschen von Gott erzählt. Und die Menschen saßen da und erleben nach dem ganzen Erzählen alle zusammen ein großes Wunder, nämlich das Wunder von der Brotvermehrung. Ihr kennt diese Geschichte, die meisten von euch haben schon mal die Speisung der 5000 schon mal mindestens gehört. Es waren nicht nur 5000, daran in der Zahl waren nur die Frauen, die Männer, die Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt. Man vermutet, dass es so an die 20.000 Menschen waren, die da satt wurden von 5 Broten und 2 Fischen. Das ist diese Nebengeschichte. Die Menschen waren durch begeistert. Die haben gesehen, Mann, er kann Kranke heilen, er kann Brot vermehren. Das ist unser Mann. Den lassen wir nicht mehr gehen. Sie wollten ihn behalten, weil jemand, der natürlich die Grundbedürfnisse des Lebens abdeckt, den will man auch nicht mehr gehen lassen. Sie wollten ihn natürlich zu ihrem König machen und sagen, hier, du bist mit uns und wir sind mit dir und wir wollen nie mehr von dir weichen, denn du bist unser Versorger. Und haben sich erstmal auf diese irdischen, natürlichen Bedürfnisse konzentriert. Aber Jesus war ja Jesus. Und irgendwann hat es ihm gereicht. Er hat gesagt, okay, es ist Abend, ihr habt gegessen. Wir sind jetzt hier durch, ich bin durch, ihr seid durch. Er hat sie nach Hause geschickt. Er hat gesagt, ihr geht jetzt mal alle. Und seine Jünger hat er auch weggeschickt. Er hat gesagt, ihr fahrt schon mal mit dem Boot über den See auf die andere Seite. Und die Menschen hat er verabschiedet und sie sind nach Hause gegangen. Zurück blieb er. Und jetzt ist was wir lernen hier von Jesus, was er macht, wenn alle fort sind. Es sind krasse Dinge geschehen, er hat gepredigt, er hat erzählt, er hat geheilt, er hat Wunder getan. Dann am Ende des Abends, als alle, er hat die alle weggeschickt und ist in die Stille gegangen. Er hat sich zurückgezogen und immer wenn sich Jesus zurückzieht und die Stille sucht, hat er immer Kontakt gesucht zu seinem Vater. Ja, er hat sich zurückgezogen, er hat Zeit mit Gott verbracht. Er hat mit Gott die Sachen besprochen. Er hat seinen Fokus ausgerichtet auf seinen himmlischen Vater und hat mit ihm in Ruhe und in Stille Zeit verbracht und hat dadurch neue Anweisungen auch gekriegt. Keine Ahnung. Ja, wir wissen nichts, was da genau ist, aber wir lesen es immer wieder, dass Jesus die Stille gesucht hat und einfach seinen Fokus auf seinen Gott ausgerichtet hat, auf seinen Vater. So, und dann geht die Geschichte weiter. Die Jünger rudern über den See. Er hat sie ja weggeschickt. Er hat gesagt, ich komme dann nach. Und wenn Jesus sagt, er kommt dann nach, dann macht er das natürlich nicht so, wie die Jünger das dachten. Die dachten, naja, der schnappt sich ein Boot und rudert hinterher oder segelt, keine Ahnung. Nee. Jesus ist ja Jesus, ja. Was hat er gemacht? Er kam mitten in der Nacht bei einem stürmischen Seegang über den See gelaufen. Ja, Jesus läuft auf dem Wasser. Auch diese Geschichte kennt ihr aus Kinderstunden oder aus anderen Predigten. Er läuft über den See mit dem Ergebnis, dass sie erstmal super erschrecken. Es war stürmisch. Ich meine, wir hatten jetzt hier in den letzten paar Wochen auch heftige Stürme. Wir wissen, was Naturgewalten anstellen können. Genau, es gab sogar einen Tornado im Siegtal. Also wer es sehen will, kann mal zwischen Imhausen und Ehrenhausen langfahren. Da sieht man Auswirkungen, da wurde die Leitplanke aus den Angeln gehoben, verbogen. Sie ist gar nicht mehr vorhanden an manchen Stellen. Und der ganze Hang liegt noch voller umgestürzter Bäume. Ich habe da immer ein bisschen Schiss, wenn ich langfahre, ob irgendwann mal so ein Baum da runterkracht auf die Straße. Jedes Mal denke ich, Jesus, bewahre mich jetzt, dass das jetzt nicht gerade passiert. Aber wir sehen Auswirkungen von Naturgewalten. Und Jesus hat so eine Kraft, so eine Vollmacht. Er kann Naturgewalten einfach außer Kraft setzen. Er läuft auf dem Wasser. Das kann keiner. Das können wir nicht. Und was passiert jetzt? Ein Petrus sieht es und Petrus ist, wie er ist. Er will gucken, kann ich das eigentlich auch? Ja, was auch immer ihn da geritten hat, dieser Gedanke, wenn Jesus das kann, dann kann ich das auch. Egal, er hat's gemacht, weil Jesus gesagt hat, ja, du kannst kommen. Und dann richtet er seinen Fokus aus auf Jesus. Er hält Blickkontakt mit ihm, er blendet die Wellen, den Sturm, die Umstände, in denen er sich befindet, komplett aus, läuft auf dem Wasser zum ersten Mal und auch zum letzten Mal in seinem Leben auf Jesus zu. Er brauchte dieses Sonderwunder, weil er hinterher, nachdem Jesus von der Erde verschwunden ist und bei Gott, dem Vater ist, einen besonderen Auftrag hat. Er war der, der rausgegangen ist, der Wort Gottes weitergegeben hat, furchtlos hat er das Evangelium verkündigt, unter Androhung seines Lebens. Ja, er wusste, es ist hier Lebensgefahr, aber er wusste nach diesem persönlichen Wunder, was er erlebt hat, hey, mit meinem Gott kann ich alles. Und Jesus ist so krass, er schenkt diesem Petrus dieses Erlebnis, ja, und lässt ihn auf dem Wasser laufen, weil er wusste, es baut jetzt seinen Glauben auf. Aber es hat nur funktioniert, solange der Fokus von Petrus auf Jesus gerichtet war. Ja, gegen Ende dieser Wasserlaufaktion merkt Petrus wahrscheinlich, was er jetzt hier getan hat, schaut auf die Wellen und in dem Moment sinkt er ja ab. Wir kennen diese Geschichte. Es ist auch nur ein bisschen eine Nebengeschichte. Was mir neu wurde beim Lesen dieser Story ist, dass sie tatsächlich, also der Jesus ist über den ganzen See gelaufen, nicht nur ein Stück, sondern in anderen Evangelien steht drin, als sie dann ins Boot gehen wollten oder in dem Moment, wo sie hier reingegangen sind, waren sie auch schon am anderen Ufer. Also Jesus ist tatsächlich über den ganzen See Genezareth gelaufen, einige Kilometer. Es ist schon krass, ja. Und Petrus hatte sein persönliches Jesuswunder, ein Wunder, das er gebraucht hat, um später diesen Dienst zu machen. Aber ein Wunder, wo er auch gelernt hat, seinen Fokus auf Jesus gerichtet zu lassen. Und nur dann, wenn der Blickkontakt mit Jesus stimmt, nur dann kann er krasse Dinge tun, weil Jesus ihn dazu befähigt. Nicht, weil Petrus so ein Held ist, sondern weil Jesus es ist, der ihm das geschenkt hat. So, diese Geschichten sind passiert. Dann kommen am anderen Tag die Menschenmasse, die jetzt von Jesus genährt wurden, die kommen nach, die haben ihn gesucht, die merkten, oh hoppla, Jesus ist nicht mehr da. Wo ist er hin? Hier sind Boote, alles klar, der ist über den See und sie sind ihm hinterher. Die ganze Masse, keine Ahnung, wie viele das waren, suchen ihn, sie rudern über den See und sie finden ihn. Am anderen Tag, am anderen Ufer vom See Genezareth, zusammen mit seinen Jüngern, war Jesus unterwegs und sie haben ihn gefunden und haben gedacht, Mann, endlich haben wir ihn wieder da. Und in diese Situation hinein, mit dem Hintergrund dieser Geschichten, lesen wir jetzt folgende Bibelverse aus Johannes 6, wer es mitlesen will, ihr könnt aber auch gleich hier mitlesen, 26 und 27, wo Jesus sagt, hey, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Aber nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Denn diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Und jetzt kommt das Wort, was wir alle kennen. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Klar, ohne Essen und Trinken können wir nicht überleben. Ja, Ich habe hier ein schönes Brot heute Morgen gekauft. Zeig euch das mal. Tontechniker, jetzt die Challenge, ich weiß. Es ist total lecker. Echtes deutsches Krustenbrot, ja. Mein ganzes Brot, mein Auto riecht nach diesem Brot und ich freue mich drauf, heute Abend mit meiner Familie dieses Brot zu essen. Es tut mir sehr leid, dass ihr nichts abkriegt, ja, wirklich. Aber wenn Corona vorbei ist, dann kann ich euch gerne mal auch Brote schmieren. Mache ich doch gerne mit euch. Ja, mache ich, klar. Also, wenn ich dieses Brot esse, was ich sehr liebe, dann ist es super. Es schmeckt mir wunderbar. Aber nach 4-5 Stunden fängt mein Magen an zu knurren. Ja, ich krieg wieder Hunger. Es ist nicht ein Brot, was mich für alle Ewigkeiten satt macht. Ich meine, das wäre natürlich cool, wenn man da so ein bisschen weniger essen könnte. Aber nein, so ist es nicht. Ja, wenn wir Brot essen, was wir kennen, das tägliche Leben, die Nahrung, wir werden irgendwann wieder hungrig werden. Das ist ein Brot, was nicht bis in alle Ewigkeit uns satt macht, von dem Jesus spricht. Wir Menschen suchen immer irgendwas, was unsere inneren Bedürfnisse, unseren inneren Hunger stillt. Wir suchen irgendwie unseren inneren Hunger zu füllen. Das haben die Menschen auch gemacht. Sie dachten, hey, mit Jesus, das ist super, der kann uns versorgen. Wir schauen oft nicht so auf Jesus, sondern wir brauchen da mal so einen schönen Urlaub. Ja, viele Leute sind einfach urlaubsreif. Ich habe auch dieses Jahr zum Christian gesagt, ey, ich habe keine Lust mehr auf rumhocken irgendwo in Holland am Strand. Es ist arschkalt, es regnet. Wir wollen mal wieder irgendwo hinfahren, wo man mal das Gefühl hat, man erholt sich auch. Man hat Urlaub, man kann diese Sonne tanken. Aber dieser Urlaub wird nicht meinen inneren Hunger stillen. Es ist eine nette Zeit, also sollte es sein. Es ist schön, Urlaub machen ist cool. Aber erholungsbedürftig bin ich trotzdem hinterher wieder. Ja, manche sind schon vom Urlaub wieder so gestresst, dass sie direkt wieder eigentlich Urlaub bräuchten. Andere Leute suchen so diese innere Zufriedenheit im Job, im Beruf, Anerkennung von den Kollegen, vom Chef. Man buttert rein, man versucht, wer zu sein, Karriere zu machen. Das ist alles nicht schlimm. Es ist gut, wenn wir das tun. Es ist gut, wenn wir unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Arbeit ist ein hoher Wert. Aber wenn wir versuchen, im Job unseren inneren Hunger zu stillen, dann wird uns das nicht gelingen. Es ist vergänglich, denn irgendwann merken wir, dass das nicht mehr ausreicht. Ja, es muss irgendwie weitergehen. Andere versuchen es in der Beziehung. Ja, ich bin gerade in der Phase, keine Ahnung, wenn man Anfang 20 ist, dann denkt man unbedingt mit Freund, mit Freundin oder mit Partner, mit Mann, mit Frau. Dann wird mein Bedürfnis gestillt, mein innerer Hunger wird gestillt. Und es ist cool. Ja, ich bin auch verheiratet, ja. Dieses Jahr schon 24 Jahre fast. Genau. Ist cool, ja. Ich freue mich, ja. Nächstes Jahr Silberhochzeit. Das schafft nicht jeder. Und ich bin unendlich dankbar. Aber jeder, der in einer Beziehung ist oder verheiratet ist, weiß, ja, es ist nicht nur Honeymoon, ja. Es ist nicht immer nur easy, sondern es gibt auch Zeiten, ey, da ist Ehe, da ist Partnerschaft echt anstrengend, ja. Also es bleibt nicht immer nur alles rosa-rot. Die Zeiten kommen und gehen. Partnerschaft ist cool und es ist super, aber es ist nicht das, was mich im tiefsten Innersten bis in alle Ewigkeiten ausfüllt. Oder Familie. Ja, manche sagen dann, okay, wenn wir Kinder haben, erst mit Kindern sind wir komplett und die Kinder ist mein Leben und alle buttern und investieren in ihre Kinder rein. Ja, man macht es einfach. Aber die Kinder, sie sind nicht unser Gott. Sie verlassen irgendwann das Haus. Das erlebe ich gerade. Meine Kinder sind groß. Sie gehen. Das ist auch schmerzhaft, ja? Also für uns, für sie nicht. Und es ist cool zu sehen, wie sie groß geworden sind. Aber hätte ich mich mein Leben auf meine Kinder gebaut, da würde ich jetzt ganz schön alt aussehen. Und manche Ehen zerbrechen genau an dem Punkt, wenn die Kinder das Haus verlassen, weil sie alles in sie investiert haben, gedacht haben, die Kinder sind meine Erfüllung, sie sind mein Eigentum, sie sind mein Besitz. Aber so ist es nicht gedacht. Und es ist eine Lüge. Sie gehen ihren Weg und es ist gut so. Und ich bin dankbar, dass meine Kinder zumindest zur Zeit so aussieht, als würden sie da draußen zurechtkommen. Ja, und es ist Gnade und es ist ein Geschenk. Man kann dankbar sein, wenn es geht, aber sie gehören nicht mir. Und es ist nicht die Erfüllung meines Lebens. Oder dadurch, das Geld setzen viele drauf, aber das Geld nicht glücklich macht. Ich glaube, das ist mittlerweile jedem klar. Ich habe noch den Sport. Ja, wir haben gerade Olympia hinter uns und ich staune ja immer wieder, wie unfassbar intensiv manche in den Sport investieren und alles da reinlegen, ihr ganzes Leben in den Sport reingeben und hinterher ist so viel Zerbruch, so viel Tränen, so viel Leere. Ich habe das gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diesen Skicross. Also ich mag die Sportarten, wo es ein bisschen heiß hergeht, lieber als so, keine Ahnung, Biathlon oder so. Also ja, es gibt viele Biathlon-Fans, aber ich mag es ein bisschen mehr Action. Und ich habe diesen Finalablauf gesehen der Frauen, ja, wo dann vier Finalistinnen gegeneinander so eine Piste runterheizen und über 1000 Schanzen drüber und so. Und zum Schluss war es unklar, wer jetzt hier die Bronzemedaille kriegt, Deutschland oder die Schweiz. Und dann hat es ewig gedauert, bis sie diese Kamera entschieden hat, okay, es ist doch Deutschland. Und dann großes Drama, nee, erst war es die Schweiz und dann doch Deutschland und dann war klar, hat die jetzt eigentlich die Deutsche irgendwie rausgekickt, weil da gab es eine Tuschierung der Skier, wer hat jetzt Schuld? Und zum Schluss, was haben wir bis jetzt, jetzt landet es gerade noch vom Sportgericht. Es ist immer noch nicht entschieden, wer jetzt diese Medaille kriegt und ich denke, ey Leute, es ist krass, aber so viel Emotion und so viel Zerbruch und so viel Tränen in diesem Sport, weil Sport oder gerade Olympia für manche einfach das Leben ist. Und das sehen wir dann, wenn Jesus sagt, hier, ihr werdet davon nicht satt werden. Und genau da setzt Jesus an. Der Hunger kommt zurück. Das sind die vergänglichen Dinge. Sie kommen und sie gehen. Und wir können nichts davon mitnehmen. Gar nichts davon. Sie sind nicht beständig. Wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen nackt. Wir gehen mit nichts. So werden wir gehen. Und die Frage ist, mit was stillst du deinen inneren Hunger? Und genau das Bild vom Brot, ja, wo Jesus einfach am Tag davor das Brot vermehrt hat, das gebraucht er hier, um den Menschen zu sagen, hier, es geht nicht um euren natürlichen Hunger. Es geht um euren inneren Hunger. Ihr braucht Nahrung, die bis ins ewige Leben führt. Und die kann nur er geben. Niemals mehr wieder werdet ihr hungrig sein und niemals mehr wieder werdet ihr Durst haben. Einige Verse weiter, und da gehen wir noch ein Stückchen rein, gebraucht Jesus den nächsten Text, Johannes 6, 50 und 51, sagt er, aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Denn dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Und hier spricht jetzt Jesus von seinem Opfertod am Kreuz, den wir in ein paar Wochen feiern. Ja, wir feiern das, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Wir feiern es jedes Mal, wenn Abendmahl ist. Wir denken daran, Jesus hat sein Leib, sein Körper geopfert. Er hat die Schuld der Welt auf sich getragen, auf sich genommen. Er hat die Schuld der Welt getragen. Er hat sein Leben geopfert, damit der Weg zu Gott, der Weg zur Ewigkeit ist, frei ist. Ja, der Vorhang im Tempel ist zerrissen, als Jesus starb. Ja, und Jesus hat den Tod besiegt, er ist am dritten Tag auferstanden. Aber sein Leib, sein Körper, er musste geopfert werden, damit die Welt, die in der Lage ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine Zeit erlebt wie zur Zeit, wo wir sehen, die Welt ohne Gott kann einfach keinen Frieden halten. Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich nach Russland schaue, ich sehe so die geballte Ladung Dunkelheit, ja, der Putin, es ist unfassbar. Wie kann ein Mensch Menschen sowas antun? Wie kann er das ertragen, dass er Menschen aushungert, ja, in Mariupol, unfassbar, die Menschen buchstäblich verrecken lässt? Wie kann man so eine Entscheidung treffen? Man kann sie nur treffen, wenn Gott keine Rolle spielt, ja, wenn Gott keine Richtschnur ist, wenn Gott und eine Ethik nicht vorhanden ist, nur dann kann ich das machen. Eine Welt ohne Gott kann keinen Frieden halten. Das Ergebnis ist Hass, es ist Zerstörung, es ist die Zerstörung von Menschen und meistens ist es die Selbstzerstörung. Ja? Ich meine, bei Hitler hat es darin geendet, dass er sich selber umgebracht hat, weil er wusste, er hat verloren. Das Spiel war aus, der Krieg war zu Ende. Und ich bin so dankbar, dass die Alliierten damals eingegriffen haben. Und jetzt wissen wir nicht, was passiert. Ja, wir stehen da, wir sind geschockt, aber wir sehen die geballte Ladung, was passiert, wenn Menschen ohne Gott unterwegs sind. Und ich habe euch jetzt hier nochmal das Bild vom Kreuz mitgebracht. Einfach als Ermutigung, die Botschaft von Ostern für euch nochmal neu, für euer Leben, euch bewusst zu werden und euch die Frage zu stellen, hey, wer ist eigentlich Jesus für dich? Habe ich es begriffen? Habe ich es begriffen, dass er mein Retter ist? Habe ich es begriffen, dass er derjenige ist, der gesagt hat, hey, ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin mit euch und ich habe die Angst besiegt, ich habe die Welt besiegt. Da ist mehr als nur das Leben hier. Ich will euch hier auf dieser Welt, in eurem Leben, das geben, was ihr braucht, aber ich bin der, der euch bis in alle Ewigkeit das Leben gibt, euren tiefsten Hunger stillt. Ich bin der, der euch ausrüstet mit allem, was ihr braucht, um durch dieses Leben hier durchzukommen. Und da will ich euch ermutigen, die Zeit vor Ostern zu nutzen, um euch manchmal vielleicht offline zu schalten, also wenn das Symbol auf meinem Rechner entsteht, da kriege ich Schnappatmung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann ist das Internet nämlich weg, dann bin ich abgekapselt, ja, von eigentlich dem, was ich brauche, um zu leben, also um zu arbeiten, aber manchmal müssen wir uns ausschalten, müssen wir uns rausdocken, müssen wir mal das Handy schlafen legen, müssen uns mal in die Einsamkeit gehen, in die Stille gehen und es machen, wie Jesus es getan hat. Schaltet euch offline und richtet euch aus. Klärt die Frage, wer ist Jesus für mich? Ja? Manchmal haben wir sie geklärt, aber im Alltag des Chaos ist es wieder untergegangen. Und wir haben es ein bisschen vergessen, wer Jesus für uns ist. Habe ich es klar, wer ich bin mit ihm? Habe ich es klar, dass mein Leben in Gottes Hand ist? Habe ich es klar, dass mein Leben im Himmel enden wird? Und habe ich es klar, dass Jesus sagt, hey, ich rüste dich aus mit allem, was du brauchst, um hier durchzukommen? Habe ich es geklärt? Und wenn ich es nicht klar habe, oder wenn ich mir unsicher bin, oder wenn man eine Erneuerung braucht, ja, manchmal müssen wir anhalten und sagen, ich will meinen Glauben erneuern. Ich will mich neu ausrichten auf Jesus. Und dann will ich euch ermutigen, nützt die Zeit jetzt. Ich finde es ganz stark. Der Aaron trifft sich ja einmal in der Woche mit sich selber oder mit euch, wer Bock hat hier, und zum Beten. Ja, schreibt ihr mal rein. Ich finde es richtig cool. Ich bin da in einem Gemeindehaus und ich bete. Und ich finde es großartig. Hier dockt euch mit an. Ich kann euch da nur ermutigen. Kommt zusammen, geht in die Stille, richtet euch aus auf Jesus und klärt für euch, weiß ich, wer Jesus für mich ist? Habe ich diese Frage für mich klar? Und schaltet euren Fokus auf Jesus, richtet eure Segel neu aus. Denn die Wellen da draußen, ja, ich hoffe auch zutiefst, und es ist mein tiefstes Gebet, dass der Krieg sich irgendwann wieder auflöst, dass es nicht im großen Drama endet. Und wisst ihr was? Was mich am meisten beeindruckt gerade, ich folge dieser Vineyard Church von Kiew auf Facebook und die machen immer sonntagmittags, gehen die live, da stehen die mit ihrer Gitarre in irgendeinem Wohnzimmer und machen Lobpreis. Ja? Jetzt die Tage waren sie in dem Flüchtlingsunterkunft in der Ukraine, wo auch immer sie waren, man weiß es natürlich nicht, und sie mit ihren Gitarren reingegangen und haben einfach für die Menschen gesungen. Was haben sie gemacht? Sie haben Jesus angebetet. Ja? Sie singen dieselben Anbetungslieder wie wir. Das hat mich so beeindruckt. In Zeiten der höchsten Not, sie richten ihren Fokus auf Jesus und sie richten ihre Segel aus auf den, wo sie wissen, der bringt uns das Leben. Der gibt uns Kraft. Er stillt alle unsere Bedürfnisse, wenn wir hier nichts zu essen und zu trinken haben. Aber mit Jesus sind wir einfach sicher. Und das ist göttliche Kraft, die uns hilft, durch dieses Chaos durchzukommen. Und ich ermutige euch, die Zeit vor Ostern zu nutzen. Dockt euch aus, richtet eure Segel aus und lasst euch von Jesus neu beschenken. Und wer es nicht klar hat, wer Jesus für ihn ist, dann ist Aaron euer Ansprechpartner. Ja? Ruft ihn an und sagt, hier Aaron, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Hey, da hilft echt ein Gespräch mit eurem Pastor, da hilft ein Gebet, da hilft einfach, dass man wieder weiß, wer Jesus für mich ist und dass man sich neu auf ihn ausrichtet. Amen. Gerne Segen sprechen und dazu könnt ihr gerne aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.